From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagvormittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Möge der Herr sie segnen. Wir begrüßen auch die heute Morgen anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung eröffnet mit dem Lied Frohlockt, der Herr regiert, und singt nun das Lied Herr, unser Erlöser. Danach spricht Elder Alan F. Packer, der gestern Nachmittag emeritiert wurde, das Anfangsgebet. Anschließend singt der Chor das Lied Wähle Recht.
Thank you.
Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar, uns heute hier versammeln zu können an diesem Morgen, an diesem Sonntag bei der Generalkonferenz. Wir sind dankbar für deine Segnung und die Führung, die wir empfangen. Wir verehren dich hier heute und deinen Sohn und kommen, um zu lernen und möchten aufgerichtet werden, motiviert und inspiriert werden. Vor allem aber möchten wir erfahren, wie wir dein Werk voranbringen sollen. Wir sind dankbar für alle, die beteiligt sind, die hier sprechen. Zu den Mitgliedern der Kirche und die ihnen dadurch ein Segen sind bei dieser Konferenz. Wir beten darum, dass dein Segen reichlich unter uns ist. Mögen die Sprecher das sagen können, was sie vorbereitet haben. Mögen wir Mitglieder der Kirche überall in der Welt hören und in Erinnerung behalten können, verstehen können und anwenden können, was wir hier lernen an Grundsätzen. Wir bitten um deinen Segen für Präsident Nelson, seine Ratgeber und das Kollegium der 12 Apostel. Wir bitten um deinen Segen für all die, die leiden aufgrund von Naturkatastrophen. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen und zu stärken, die durch die Schmerzen, seelische Schmerzen oder sonst etwas Schweres im Leben erleben. Wir danken dir für alles. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir genießen nun den Vorzug von Präsident M. Russell Ballard, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, zu hören. Ihm folgt Schwester Bonnie H. Corden, die Präsidentin der jungen Damen. Anschließend spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns.
Meine Brüder und Schwestern, ich habe meine Ansprache einige Zeit, bevor meine liebe Frau Barbara gestorben ist, vorbereitet. Meine Familie und ich, wir danken Ihnen für Ihre Liebe und für Ihre freundlichen Worte. Ich bete um den Segen des Herrn, wenn ich nun heute Vormittag zu Ihnen spreche. Im Oktober 1988, vor 100 Jahren, empfing Präsident Joseph F. Smith eine herrliche Vision. Nachdem er dem Herrn fast 65 Jahre lang in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, treu gedient hatte und nur wenige Wochen vor seinem Tod am 19. November 1918 saß er in seinem Zimmer, dachte über das Sühnopfer Christi nach und las, was der Apostel Petrus über das Wirken des Errettes in der Geisterwelt nach der Kreuzigung geschrieben hatte. Beim Lesen war ich tief berührt. Als ich über dies nachsann, wurden die Augen meines Verständnisses aufgetan und der Geist des Herrn ruhte auf mir. Und ich sah die Scharen der Toten. Der gesamte Text der Vision steht im Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 138. Ich möchte Ihnen etwas mehr über Joseph F. Smith erzählen, damit wir noch mehr würdigen können, wie er sich sein Leben lang auf diese bemerkenswerte Offenbarung vorbereitet hat. Als er Präsident der Kirche war, besuchte er 1906 Nauvoo und dachte über ein Erlebnis nach, das er mit gerade einmal 5 Jahren hatte. Er sagte: "Genau hier stand ich, als mein Onkel Joseph und mein Vater Hiram auf dem Weg nach Carthage angeritten kamen. Ohne vom Pferd abzusteigen, beugte sich mein Vater herunter, hob mich zu sich hinauf. Er gab mir einen Abschiedskuss und setzte mich wieder auf den Boden ab. Dann sah ich ihn davonreiten. Das nächste Mal sah Joseph F. die beiden Männer, als seine Mutter Mary Fielding ihn hochhob, damit er die beiden Märtyrer sehen konnte, die Seite an Seite lagen, nachdem sie im Gefängnis zu Carthage am 27. Juni 1844 brutal umgebracht worden waren. 2 Jahre später verließ Joseph F. zusammen mit seiner Familie und seiner glaubensstarken Mutter Mary Fielding Smith sein Zuhause in Nauvoo und sie zogen nach Winter Quarters. Obwohl er noch keine 8 Jahre alt war, musste er eines der Ochsengespanne von Montrose in Iowa nach Winter Quarters lenken und dann später weiter ins Salzseetal. Als er dort ankam, war er fast 10 Jahre alt. Ich hoffe, ihr Jungs und jungen Männer hört gut zu und erkennt, welche Verantwortung er trug und welche Erwartungen an Joseph F. während seiner Kindheit gesetzt wurden. Nur 4 Jahre später, 1852, als er 13 war, starb seine geliebte Mutter und ließ Joseph und seine Geschwister als Waisen zurück. 1854, als er 15 war, wurde er berufen, eine Mission auf den Hawaii-Inseln zu erfüllen. Diese Mission dauerte über 3 Jahre. Und damit begann sein Leben im Dienst für die Kirche. Nach seiner Rückkehr nach Utah heiratete Joseph F. im Jahr 1859. In den folgenden Jahren war sein Leben erfüllt mit Arbeit, Aufgaben in der Familie und 2 weiteren Missionen. Am 1. Juli 1866 endete sich sein Leben gravierend, als er mit 27 Jahren von Präsident Brigham Young als Apostel ordiniert wurde. Im Oktober des folgenden Jahres nahm er einen freien Platz im Rat der Zwölf ein. Er war Ratgeber von Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff und Lorenzo Snow, ehe er 1901 selbst Präsident der Kirche wurde. Joseph F. Smith und seine Frau Julina hießen ihr erstes Kind, Mercy Josephine, in der Familie willkommen. Sie starb mit nur 2,5 Jahren. Kurz danach schrieb Joseph F., gestern war es ein Monat her, dass mein Schatz Josephine gestorben ist. Ach, hätte ich sie doch bewahren können, damit sie zu einer Frau heranwächst. Sie fehlt mir jeden Tag und ich bin einsam. Gott vergebe mir meine Schwachheit, wenn es falsch ist, meine Kinder so sehr zu lieben. Präsident Smith erlebte mit, wie sein Vater, seine Mutter, ein Bruder, zwei Schwestern, zwei Ehefrauen und 13 seiner Kinder starben. Er kannte den Schmerz sehr gut, der mit dem Verlust eines geliebten Menschen einhergeht. Als sein Sohn Albert Jesse gestorben war, schrieb Joseph F. seiner Schwester Martha Ann, dass er den Herrn angefleht hatte, seinen Sohn zu bewahren und gefragt hatte, warum ist das so? O Gott, warum musste das geschehen? Obwohl er damals diese Gebete gesprochen hatte, erhielt er keine Antwort darauf. Er sagte Martha Ann, die Himmel über uns scheinen undurchdringlich zu sein, was den Tod und die Geisterwelt betrifft. Doch ungeachtet dessen war sein Glaube an die ewigen Verheißungen des Herrn fest und unverrückbar. Zu der vom Herrn festgesetzten Zeit erhielt Joseph Smith mit der herrlichen Vision im Oktober 1918 mehr Antworten, Trost und Erkenntnis über die Geisterwelt, wonach er immer getrachtet hatte. Jenes Jahr war besonders schlimm für ihn. Er trauerte um die vielen Opfer des Ersten Weltkriegs. Über 20 Millionen Menschen waren schon ums Leben gekommen. Außerdem breitete sich überall auf der Welt eine Grippeepidemie aus, die 100 Millionen Menschenleben forderte. In diesem Jahr verlor Präsident Smith aber auch 3 weitere sehr nahe Angehörige. Hiram Mack Smith vom Kollegium der 12 Apostel, sein Erstgeborener und mein Großvater, starb ganz plötzlich an einem Blinddarmdurchbruch. Präsident Smith schrieb, ich bin sprachlos und von Trauer ganz benommen. Mein Herz ist gebrochen, es mag kaum noch leben. Wie sehr habe ich ihn geliebt. Ich werde ihn auf ewig lieben. Das empfinde ich für alle meine Söhne und Töchter. Und so wird es auch immer sein. Aber er ist mein Erstgeborener, der Erste, der mir die Freude und die Hoffnung darauf geschenkt hat, dass unserem Namen für immer und den Menschen Ehre gemacht wird. Aus tiefster Seele danke ich Gott für ihn. Aber ach, ich brauchte ihn. Wir alle brauchten ihn. Er hat der Kirche so einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt, ach, was kann ich nur tun? O Gott, hilf mir. Einen Monat später kam Präsident Smiths Schwiegersohn Alonzo Kessler bei einem tragischen Unfall ums Leben. Präsident Smith schrieb in sein Tagebuch, dieser schreckliche und herzzerreißende Unfall hat einmal wieder die Last der Schwermut auf unsere Familie gelegt. 7 Monate später, im September 1918, starb Präsident Smiths Schwiegertochter und meine Großmutter, Ida Bowman Smith, nachdem sie ihr 5. Kind zur Welt gebracht hatte, meinen Onkel Hiram. Und so war es dann am 3. Oktober 1918 soweit, dass Präsident Smith die Offenbarung von Gott erhielt, die als die Vision von der Erlösung der Toten bekannt ist, nachdem er all den großen Kummer über die Abermillionen Opfer von Krieg und Krankheit und auch den Tod von Angehörigen hatte verkraften müssen. Am folgenden Tag sagte er in der ersten Versammlung der Herbstgeneralkonferenz etwas über diese Offenbarung. Präsident Smith ging es gesundheitlich nicht gut, aber er hielt dennoch eine kurze Ansprache. Ich will gar nicht erst versuchen und wage es auch nicht, auf viel von dem einzugehen, was mich heute Morgen bewegt. Und werde diesen Versuch, Ihnen etwas von dem mitzuteilen, was mir im Kopf herumgeht und was mir auf dem Herzen liegt, auf später verschieben, so der Herr will. Ich habe die vergangenen 5 Monate nicht allein verbracht. Ich verweilte im Geist des Gebets, des Flehens, des Glaubens und der Entschlossenheit. Und ich hatte fortwährend Verbindung mit dem Geist des Herrn. Die Offenbarung, die er am 3. Oktober empfing, gab seinem Herzen Trost und beantwortete viele seiner Fragen. Auch wir können Trost finden und mehr darüber erfahren, was mit uns geschieht, wenn wir sterben und in die Geisterwelt gehen, wenn wir uns mit dieser Offenbarung befassen und darüber nachdenken, welche Bedeutung sie für unser tägliches Leben hat. Eine der vielen Sachen, die Präsident Smith sah, war der Besuch des Erretters nach seinem Tod am Kreuz bei den Rechtschaffenen in der Geisterwelt. Ich zitiere aus der Vision. Sondern siehe, aus den Rechtschaffenen stellte er seine Kräfte zusammen und bestimmte Boten, angetan mit Macht und Vollmacht, und gab ihnen den Auftrag, hinzugehen und das Licht des Evangeliums denen zu bringen, die in Finsternis waren, ja, zu allen Menschengeistern. Und so wurde den Toten das Evangelium gepredigt. Man belehrte sie über Glauben an Gott, die Umkehr von der Sünde, die stellvertretende Taufe zur Sündenvergebung, die Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen, sowie alle sonstigen Evangeliumsgrundsätze, die sie kennenlernen mussten, damit sie sich bereit machen konnten, dass sie den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben könnten. Denn die Toten hatten die lange Abwesenheit ihres Geistes von ihrem Leib als Gefangenschaft betrachtet. Diese unterwies der Herr und gab ihnen Macht, hervorzukommen nach seiner Auferstehung von den Toten, um in das Reich seines Vaters einzugehen und dort mit Unsterblichkeit und ewigem Leben gekrönt zu werden und dann mit ihrer Arbeit fortzufahren, wie der Herr es verheißen hatte, und Teilhaber aller Segnungen zu sein, die für jene zurückbehalten worden waren, die ihn lieben. In der Vision sah Präsident Smith seinen Vater Hiram Smith und den Propheten Joseph Smith. Es war 74 Jahre her, dass er sie als kleiner Junge das letzte Mal in Nauvoo gesehen hatte. Wir können nur erahnen, wie groß seine Freude war, seinen geliebten Vater und seinen Onkel zu sehen. Es muss inspirierend und tröstlich für ihn gewesen sein, zu erfahren, dass alle Geister das Aussehen ihres irdischen Körpers behalten und dass sie sehnsüchtig auf den Tag ihrer verheißenen Auferstehung warten. Mit der Vision wurden der Plan des himmlischen Vaters für seine Kinder und die erlösende Liebe Christi sowie die unvergleichliche Macht seines Sühnopfers noch viel umfassender dargelegt. An diesem 100. Jahrestag möchte ich Sie bitten, diese Offenbarung aufmerksam zu lesen. Wenn Sie dies tun, möge der Herr Sie segnen, dass Sie Gottes Liebe und seinen Plan der Erlösung und des Glücklichseins für seine Kinder noch besser verstehen und mehr zu würdigen wissen. Ich bezeuge, dass die Vision, die Präsident Joseph F. Smith hatte, wahr ist. Ich lege Zeugnis dafür ab, dass jeder diese Vision lesen und zu der Erkenntnis kommen kann, dass sie wahr ist. Wer dieses Wissen nicht in diesem Leben empfängt, wird ganz gewiss die Wahrheit erkennen, wenn er in der Geisterwelt ankommt. Dort werden alle Gott und dem Herrn Jesus Christus ihre Liebe und Lob bekunden für den Plan der Erlösung und den Segen der verheißenen Auferstehung, wenn Körper und Geist wieder vereint und dann nie wieder getrennt werden. Wie dankbar ich doch bin, Brüder und Schwestern, dass ich weiß, wo meine geliebte Barbara ist und dass wir mit unserer Familie für immer vereint sein mögen, für alle Ewigkeit. Möge der Friede des Herrn uns heute und jederzeit Kraft geben. Darum bete ich demütig. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Präsident Ballard, wir haben Sie lieb und wir beten für Sie und Ihre Familie. Vor einem Jahr brachte mich ein Junge aus der PV, den ich in Chile kennenlernte, zum Schmunzeln. Hallo, sagte er, ich heiße David. Sprechen Sie bei der Generalkonferenz über mich? Hier und da habe ich in einem ruhigen Augenblick über Davids unerwartete Begrüßung nachgedacht. Wir alle möchten von Bedeutung sein, nicht in Vergessenheit geraten und uns geliebt fühlen. Schwestern und Brüder, jeder von Ihnen ist von Bedeutung, auch wenn Sie bei der Generalkonferenz nicht erwähnt werden. Der Erretter weiß um Sie, er gedenkt Ihrer, er liebt Sie. Sollten Sie daran zweifeln, denken Sie darüber nach, dass er Sie auf die Flächen seiner Hände gezeichnet hat. In dem Wissen, dass der Erretter uns liebt, fragen wir uns als nächstes vielleicht, wie wir unsere Liebe zu ihm am besten zeigen können. In Johannes Kapitel 21 fragte der Erretter Petrus, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Als Petrus ein zweites und drittes Mal gefragt wurde, liebst du mich? War er betrübt, aber er beteuerte seine Liebe. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Hatte Petrus nicht bereits bewiesen, dass er ein liebevoller Jünger Christi war? Seit ihrer ersten Begegnung am Seeufer hatte er sofort seine Netze liegen lassen, um dem Erretter nachzufolgen. Petrus wurde zum wahren Menschenfischer. Er begleitete den Erretter während dessen Wirken und half, andere im Evangelium Christi zu unterweisen. Doch der auferstandene Herr wusste, dass er jetzt nicht länger an Petrus' Seite sein würde, um ihm zu zeigen, wie und wann dieser seinen Mitmenschen dienen sollte. Ohne das Beisein des Erretters würde Petrus sich um Führung durch den Heiligen Geist bemühen und selbst Offenbarung empfangen müssen und dann gläubig und mutig zur Tat schreiten. Seine Schafe lagen dem Erretter am Herzen und so wollte er, dass Petrus das tue, was der Herr an seiner Stelle tun würde. Er forderte Petrus auf, Hirte zu werden. Im April hat Präsident Nelson eine ähnliche Aufforderung an uns ausgesprochen. Er legte uns ans Herz, die Schafe unseres Vaters auf eine heiligere Weise zu weiden, durch das Betreuen. Um dieser Aufforderung voll und ganz Folge leisten zu können, müssen wir darauf hinarbeiten, das Herz eines Hirten zu haben und zu verstehen, was die Schafe des Herrn brauchen. Wie werden wir die Hirten, die der Herr haben will und braucht? Wie bei allen Fragen können wir den Blick auf unseren Erretter richten, auf Jesus Christus, den guten Hirten. Die Schafe des Erretters sind bekannt und gezählt, über sie wird gewacht und sie werden in der Herde Gottes gesammelt. Wenn wir bestrebt sind, dem Beispiel des Erretters zu folgen, müssen wir seine Schafe zunächst einmal kennen und zählen. Uns sind einzelne Mitglieder und Familien zur Betreuung zugewiesen worden. Daher können wir sicher sein, dass die Herde des Herrn vollzählig ist und dass niemand vergessen wird. Zählen hat jedoch eigentlich nichts mit Zahlen zu tun. Wir müssen vielmehr sicherstellen, dass jeder die Liebe des Erretters durch jemanden spürt, der stellvertretend für den Herrn dient. Auf diese Weise kann jeder wissen, dass ein liebevoller Vater im Himmel ihn persönlich kennt. Neulich kam ich mit einer jungen Frau zusammen. Sie hat den Auftrag erhalten, eine Schwester zu betreuen, die fast 5-mal so alt ist wie sie. Sie haben entdeckt, dass die Liebe zur Musik sie beide verbindet. Wenn diese junge Frau die ältere Schwester besucht, singen sie gemeinsam und spielen einander ihre Lieblingslieder vor. So bauen sie eine Freundschaft auf, die beiden ein Segen ist. Ich hoffe, dass diejenigen, die sie betreuen, einen Freund in ihnen sehen und wissen, dass sie in ihnen einen Mitstreiter und Vertrauten haben, jemand, der ihre Lebensumstände kennt und sie in dem, was sie sich erhoffen und ersehnen, unterstützt. Vor kurzem erhielt ich den Auftrag, eine Schwester zu betreuen, die weder meine Betreuungspartnerin noch ich gut kannten. Als ich mich mit Jess, meiner 16-jährigen Partnerin, beriet, meinte sie, wir müssen sie eben kennenlernen. Kurzerhand beschlossen wir, ihr erstmal ein Selfie mit einigen kurzen Worten über uns zuzuschicken. Ich hielt das Handy und Jess drückte auf den Auslöser. Die erste Gelegenheit zur Betreuung, die Kontaktaufnahme, war Partnerarbeit. Bei unserem ersten Besuch fragten wir die Schwester dann, ob wir für irgendetwas, was ihr auf dem Herzen lag, mitbeten sollten. Sie berichtete von einem schwierigen Problem, das sie hatte, und sagte, sie würde sich sehr freuen, wenn wir sie in unsere Gebete einschlössen. Durch ihre Aufrichtigkeit und ihr Vertrauen in uns wurde sogleich ein Band der Liebe geknüpft. Was für ein schöner Vorzug ist es, sie täglich in unsere Gebete einzuschließen. Wenn sie beten, werden sie die Liebe, die Jesus Christus für diejenigen empfindet, die sie betreuen, verspüren. Lassen Sie sie an dieser Liebe teilhaben. Könnte es einen besseren Weg geben, die Schafe des Herrn zu weiden, als den, dass sie eben durch sie seine Liebe besser spüren können? Eine zweite Möglichkeit, darauf hinzuarbeiten, das Herz eines Hirten zu haben, besteht darin, über die Schafe des Herrn zu wachen. Wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage, können fast alles von hier nach dort bringen, es richten, reparieren, wieder aufbauen. Wir erreichen einander schnell eine helfende Hand. Doch gibt es da vielleicht mehr? Wissen unsere Schafe, dass wir liebevoll über sie wachen und helfen zur Stelle sind? In Matthäus Kapitel 25 lesen wir, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen? Gesehen, Brüdern und Schwestern, ist hier das Schlüsselwort. Die Gerechten sahen die Notleidenden, weil sie hinschauten und die Not wahrnahmen. Auch wir können ein wachsames Auge haben, um zu helfen und zu trösten und das Potenzial anderer zu erkennen. Und dann gilt auch uns die Verheißung in Matthäus, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ein Freund, ich nenne ihn hier John, hat berichtet, was geschehen kann, wenn wir einen Blick für die weniger sichtbare Not unserer Mitmenschen haben. Zitat: Eine Schwester aus meiner Gemeinde hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Nach 2 Monaten stellte ich fest, dass niemand aus meinem Kollegium auf den Ehemann zugegangen war, um ihm bei der Bewältigung dieses traumatischen Erlebnisses zu helfen. Und leider hatte ich auch nichts unternommen. Schließlich lud ich diesen Mann zum Mittagessen ein. Er war schüchtern und zurückhaltend. Als ich sagte, ihre Frau hat versucht, sich das Leben zu nehmen, das ist sicher unfassbar schwierig für sie. Möchten Sie darüber sprechen? Da brach er in Tränen aus. Wir hatten ein emotionales, inniges Gespräch, und innerhalb weniger Minuten bauten wir eine bemerkenswerte Nähe zueinander und Vertrautheit auf. John meinte weiter, ich glaube, wir neigen dazu, schnell mal einen Kuchen vorbeizubringen, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, wie wir in einer bestimmten Situation aufrichtig und liebevoll agieren können. Unsere Schafe leiden vielleicht, sind verloren oder haben den Weg gar absichtlich verlassen. Als ihr Hirte können wir zu den Ersten gehören, die hinschauen und sehen, was sie brauchen. Wir können zuhören und ihnen Liebe erweisen, ohne sie zu verurteilen und mit der Hilfe des Heiligen Geistes Hilfe und Hoffnung anbieten. Die Welt ist dank ihrer inspirierten guten Taten mehr von Hoffnung und Freude erfüllt, Schwestern und Brüder. Wenn sie sich um Führung vom Herrn bemühen, um zu wissen, wie sie seine Liebe weitertragen und die Bedürfnisse der von ihnen Betreuten erkennen können, werden ihre Augen geöffnet. Ihr heiliger Betreuungsauftrag verleiht ihnen das gottgegebene Recht, Inspiration zu empfangen. Und sie können sich um diese Inspiration bemühen. Drittens möchten wir, dass unsere Schafe in der Herde Gottes gesammelt werden. Dazu müssen wir wissen, wo sie auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg sind. Und wir müssen willens sein, ihnen auf ihrem Weg des Glaubens zur Seite zu stehen. Uns kommt der heilige Vorzug zu, ihr Innerstes kennenzulernen und sie zum Erretter zu führen. Schwester Josephine aus Fidschi hatte Schwierigkeiten vor sich, den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu sehen, und zwar buchstäblich. Ihre Freundin bemerkte, dass es für Josephine schwer war, den Text in den Heiligen Schriften zu entziffern und darin zu lesen. Sie besorgte deshalb eine neue Lesebrille sowie einen gelben Textmarker, mit dem Josephine jede Textstelle im Buch Mormon anstreichen konnte, in der Jesus Christus erwähnt wird. Der schlichte Wunsch, Josephine zu dehnen und ihr beim Schriftstudium zu helfen, hat manches nach sich gezogen. Josephine ist 28 Jahre nach ihrer Taufe das erste Mal in den Tempel gegangen. Ob unsere Schafe stark oder schwach sind, vor Freude übersprudeln oder schlimmes Leid durchmachen, wir können dafür sorgen, dass niemand alleine geht. Wir können sie ungeachtet ihrer derzeitigen Geistigkeit lieben und ihnen für die nächsten Schritte auf ihrem Weg Unterstützung geben und Mut zusprechen. Wenn wir beten und uns bemühen, ihr Innerstes zu verstehen, wird der Vater im Himmel uns leiten und sein Geist wird bei uns sein. Das bezeuge ich. Wir dürfen die Engel rings um sie sein, während der Herr vor ihrem Angesicht hergeht. Der Herr fordert uns auf, seine Schafe zu weiden, damit wir uns so um seine Herden kümmern, wie er es tun würde, bittet er uns, Hirten jeder Nation und jeden Landes zu sein. Und ja, Elder Uchtdorf, wir mögen deutsche Schäferhunde und brauchen sie. Und Christus möchte, dass die jungen Leute bei dieser Sache mitmachen. Unsere Jugendlichen können zu den besten Hirten gehören. Sie zählen, wie Präsident Nelson es ausgedrückt hat, zu den allerbesten, die der Herr jemals auf diese Welt gesandt hat. Sie sind die edlen Geister, unsere besten Spieler, und sie folgen dem Erretter. Können Sie sich vorstellen, was für eine Stärke solche Hirten mitbringen, wenn sie sich um seine Schafe kümmern? Wenn wir Seite an Seite mit diesen jungen Leuten dienen, sehen wir Wunder. Junge Damen und junge Männer, wir brauchen euch. Wenn ihr noch keinen Betreuungsauftrag erhalten habt, dann sprecht mit eurer FAV-Leiterin oder eurem ältesten Kollegiumspräsidenten. Sie werden sich darüber freuen, dass ihr bereitwillig mit dafür sorgen wollt, dass die Schafe des Herrn bekannt und gezählt sind, dass über sie gewacht wird und sie in der Herde Gottes gesammelt werden. Ich bete darum, dass wir, wenn der Tag kommt, da wir zu Füßen unseres geliebten Erretters knien werden und seine Herde geweidet haben, so wie Petrus antworten können, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Diese, deine Schafe, werden geliebt. Sie sind in Sicherheit und sie sind zu Hause. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Letzten April hat Präsident Russell M. Nelson das Konzept des Betreuens als eine Möglichkeit vorgestellt, wie wir die wichtigen Gebote, Gott und einander zu lieben, befolgen können. Machen Sie, wie Sie schon begonnen haben, mit der großartigen Arbeit weiter, mit der Sie diesem Aufruf des Propheten folgen. Darum möchten wir Sie bitten. Und wir danken Ihnen dafür, dass Sie unserem beliebten Propheten darin gefolgt haben. Warten Sie bitte nicht auf viele weitere Anweisungen dazu. Springen Sie einfach ins Wasser und schwimmen Sie auf diejenigen zu, die Hilfe brauchen. Halten Sie sich nicht mit Überlegungen auf, ob Sie mit Rückenschwingen, Schwimmen oder Hundepaddeln dorthin gelangen sollen. Wenn wir uns an die uns vermittelten Grundsätze halten, im Einklang mit den Priestertumsschlüsseln handeln und uns darum bemühen, vom Heiligen Geist geführt zu werden, können wir nichts falsch machen. Vielen Dank, Sister Corden, für die schöne Botschaft. Heute möchte ich über einen noch viel persönlicheren Aspekt des Betreuens sprechen. Dafür gibt es keine Einteilung, keine Gesprächstermine und wir erstatten niemandem Bericht, nur dem Himmel. Ich möchte Ihnen nur ein einfaches Beispiel nennen. Grant Morrell Bowen war ein fleißiger und ergebener Ehemann und Vater, der mit Landwirtschaft sein Geld verdiente, so wie viele andere auch. Als die Kartoffelernte schlecht ausfiel, machte er wie viele andere auch große Verluste. Er und seine Frau Norma suchten sich andere Arbeit, zogen schließlich an einen anderen Ort und brachten allmählich wieder wirtschaftliche Stabilität in ihr Leben. Doch bei einem furchtbar bedauernswerten Vorfall wurde Bruder Bowen tief gekränkt. Bei einem Tempelinterview hatte der Bischof Zweifel, ob Morrell tatsächlich seinen vollen Zehnten zahlte. Ich weiß nicht, welcher der beiden Männer an jenem Abendtag die richtigeren Argumente hatte, aber ich weiß, dass Schwester Bowen am Ende den Raum mit einem Tempelschein verließ, wohingegen ihr Mann den Raum mit Zorn verließ, der ihn 15 Jahre lang von der Kirche fernhielt. Wer auch immer hinsichtlich des Zehnten recht hatte, offenbar hatten Morrell und der Bischof die Aufforderung des Erretters vergessen. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner und auch den Rat des Paulus. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Sie haben also nicht Frieden miteinander geschlossen und die Sonne ging über dem Zorn von Bruder Bowen unter. Ein paar Tage lang, dann über Wochen und schließlich über Jahre hinweg. Damit bewahrheitete sich das, was einer der klügsten Köpfe unter den alten Römern gesagt hatte. Zorn, der nicht gebändigt wird, ist oft noch zerstörerischer als die Verletzung, durch die er geweckt wurde. Doch das Wunder der Versöhnung steht uns immer offen. Und aus Liebe zu seiner Familie und zu der Kirche, von der er wusste, dass sie wahr ist, wurde Morrell Bowen wieder in der Kirche aktiv. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie es dazu kam. Bruder Bowens Sohn Brad ist ein guter Freund von uns und ein engagierter Gebiets-70er im Süden Idahos. Als das damals passierte, war Brad 11 Jahre alt. 15 Jahre lang sah er mit an, wie die geistige Gesinnung seines Vaters immer mehr abnahm. Die schreckliche Ernte an der Stelle, wo Zorn und Missverständnisse gesät worden waren. Etwas musste geschehen. Als 1977 Thanksgiving vor der Tür stand, stiegen Brad, damals ein 26-jähriger BYU-Student, seine Frau Valerie und ihr kleiner Sohn Mick, in das, was Studenten ein Auto nennen, und fuhren ungeachtet des schlechten Wetters nach Billings in Montana. Nicht einmal ein Zusammenstoß mit einer Schneewehe bei West Yellowstone konnte diese drei davon abhalten, Bruder Bowen Senior einen besonderen Besuch abzustatten. Als sie angekommen waren, baten Brad und seine Schwester Pam um ein Gespräch mit ihrem Vater. Du bist uns ein wunderbarer Vater gewesen, sagte Brad ziemlich bewegt, und wir haben immer gewusst, wie sehr du uns liebst. Aber etwas ist nicht in Ordnung, und zwar schon sehr lange. Weil dich einmal jemand verletzt hat, leidet die ganze Familie schon seit Jahren. Wir sind kaputt, und du bist der Einzige, der uns reparieren kann. Kannst du bitte nach all den Jahren in dich gehen und diesen unglückseligen Vorfall mit dem Bischof hinter dir lassen und diese Familie wieder im Evangelium anführen, so wie du es früher gemacht hast? Es herrschte Totenstille. Dann sah Bruder Bowen die beiden an, seine Kinder, die Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch waren, und sagte ganz leise, ja, ja, das mache ich. Voller Begeisterung, aber auch Erstaunen, erlebten Brad Bowen und der Rest der Familie, wie ihr Ehemann und Vater daraufhin in einer versöhnlichen Stimmung zu seinem derzeitigen Bischof ging, um sein Leben wieder auf die rechte Bahn zu bringen. Der Bischof, der Bruder Bowen schon mehrmals gebeten hatte, doch wieder zurückzukommen, reagierte genau richtig auf diesen mutigen und völlig unerwarteten Besuch. Er schloss Morrill sofort in die Arme und ließ ihn eine ganze Weile nicht mehr los. Innerhalb weniger Wochen war Bruder Bowen wieder ganz aktiv in der Kirche und war auch wieder würdig geworden, in den Tempel zu gehen. Bald darauf nahm er die Berufung an, über einen kleinen Zweig mit gerade einmal 25 Mitgliedern zu präsidieren. Unter seiner Führung wurde daraus eine blühende Gemeinde mit mehr als 100 Mitgliedern. All dies geschah vor fast einem halben Jahrhundert. Doch die Auswirkungen der flehentlichen Bitte eines Sohnes und einer Tochter an ihren Vater und die Bereitschaft des Vaters zu vergeben und ungeachtet der Unvollkommenheit anderer voranzugehen, haben Segnungen hervorgebracht, die Familie Bowen noch heute genießt und für immer in der Zukunft genießen wird. Brüder und Schwestern, Jesus hat uns gebeten, liebevoll miteinander zu leben, und es soll keine Auseinandersetzungen unter euch geben. Wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, warnte er die Nephiten. Ja, in einem hohen Maße hängt unsere Beziehung zu Christus von unserer Beziehung zueinander ab oder wird zumindest davon beeinflusst. Wenn ihr den Wunsch habt, zu mir zu kommen, hat er gesagt, und es fällt dir dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so gehe deinen Weg zu deinem Bruder und versöhne dich zuerst mit ihm und dann komme mit voller Herzensabsicht zu mir und ich werde dich empfangen. Sicherlich kann jeder von uns eine endlos lange Liste mit alten Narben und Kummer und schmerzlichen Erinnerungen aufzählen, die jetzt gerade einem Menschen, einer Familie oder einer Gemeinschaft noch immer den Seelenfrieden rauben. Ob wir diesen Schmerz verursacht haben oder ihn zugefügt bekommen haben, diese Wunden müssen geheilt werden, damit das Leben so erfüllt sein kann, wie Gott es vorgesehen hat. Wie bei manchen Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank, die Ihre Enkelkinder für Sie überprüfen, ist bei solchen alten Kränkungen das Verfallsdatum längst abgelaufen. Bitte räumen Sie diesen Kränkungen keinen kostbaren Platz mehr in Ihrer Seele ein. Wie Prospero im Stück Der Sturm zu Alonso sagte, der sich Vorwürfe macht: Lass die Erinnerung uns nicht belasten mit dem Verdrusse, der vorüber ist. Erlasst einander die Schuld, dann wird euch auch die Schuld erlassen werden, lehrte Christus uns in seiner Bergpredigt. Und in unserer Zeit, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will. Aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Doch für diejenigen von ihnen, die gerade große Qualen erleiden, ist es wichtig zu beachten, was er nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, du darfst keinen echten Schmerz oder echten Kummer empfinden, wenn dir jemand etwas Schreckliches angetan hat. Er hat auch nicht gesagt, damit du vollständig vergeben kannst, musst du eine destruktive Beziehung wieder aufnehmen oder dich wieder in eine Situation begeben, in der du misshandelt oder zerstört wirst. Doch auch nach den schrecklichsten Verletzungen können wir uns über den Schmerz erheben. Aber nur, wenn wir uns auf den Pfad zur wahren Heilung begeben. Dieser Pfad ist der Pfad der Vergebung, den Jesus von Nazareth beschritten hat. Und Jesus ruft uns allen zu: Komm und folge mir nach. Mit dieser Aufforderung, seine Jünger zu sein und uns zu bemühen, so zu handeln wie er, bittet Jesus uns, die Werkzeuge für seine Gnade zu sein, Gesandte an Christi Stadt im Dienst der Versöhnung, wie es Paulus den Korinthern geschrieben hat. Er, der jede Wunde heilen kann und der jedes Unrecht in Ordnung bringt, bittet uns, mit ihm gemeinsam die beängstigende Aufgabe anzugehen, in einer Welt Frieden zu stiften, die ihn ansonsten nicht finden würde. Wie Phillips Brooks geschrieben hat, sie, die sie missliche Missverständnisse Jahr um Jahr weiter bestehen lassen, die sie eines Tages bereinigen wollen, sie, die sie leidige Streitereien aufrechterhalten, weil sie sich nicht dazu durchringen können, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ihren Stolz zu opfern und die Sache beizulegen. Sie, die sie an den Menschen auf der Straße missmutig vorbeigehen und nicht mit ihnen sprechen, weil sie sie ärgern wollen. Sie, die sie das Herz eines anderen nach einem Wort der Anerkennung oder des Mitgefühls lechzen lassen, das sie eigentlich geben wollen. Eines Tages. Gehen Sie sofort los und machen Sie das, wofür Sie womöglich keine weitere Chance haben werden. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bezeuge, dass das Vergeben und Vergessen von alten und neuen Kränkungen ein wichtiger Teil des herrlichen Sühnopfers Jesu Christi ist. Ich bezeuge, dass eine solche geistige Heilung letzten Endes nur durch unseren göttlichen Erlöser erfolgen kann. Er eilt uns zu Hilfe und seine Flügel bringen Heilung. Wir danken ihm und unserem Vater im Himmel, der ihn gesandt hat, damit eine Erneuerung und Wiedergeburt sowie eine Zukunft frei von altem Kummer und vergangenen Fehlern nicht nur möglich ist, sondern bereits teuer erkauft wurde für einen qualvollen Preis, dessen Symbol das Blut des Lammes ist, das es vergossen hat. Mit der apostolischen Vollmacht, die mir vom Erretter der Welt verliehen wurde, bezeuge ich, dass uns eine Versöhnung mit Gott und miteinander Seelenfrieden schenkt, wenn wir genügend Sanftmut und Mut aufbringen, dies anzustreben. Hört auf, miteinander zu streiten, bittet uns der Erretter. Wenn Ihnen eine alte Verletzung bekannt ist, bringen Sie die Sache in Ordnung. Kümmern Sie sich liebevoll umeinander. Meine lieben Freunde, wir alle stehen im Dienst der Versöhnung. Und ich bitte Sie, Friedensstifter zu sein und den Frieden zu lieben und danach zu streben und ihn zu schätzen und Frieden zu schaffen. Diesen Appell richte ich an Sie im Namen des Friedensfürsten, der genau weiß, was es heißt, im Haus seiner Freunde geschlagen zu werden. Und er dennoch die Kraft gefunden hat, zu vergeben und zu vergessen und zu heilen und glücklich zu sein. Darum bitte ich für Sie und für mich im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Wir danken, o Gott, für den Propheten«, Nummer 11 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Shane M. Bowen von den 70ern. Danach hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Brüder und Schwestern, mein Onkel Morell kommt aus einer Familie mit 11 Kindern. Er war immer einer meiner Lieblingsonkel. Er war immer ein besonderes Beispiel für mich. Ich liebe ihn sehr. Und freue mich auf den Tag, wenn ich ihn wiedersehe. Viele Menschen machen sich heute Gedanken über die Existenz Gottes und unsere Beziehung zu ihm. Viele wissen nur wenig oder gar nichts über seinen großen Plan des Glücklichseins. Vor mehr als 30 Jahren stellte Präsident Ezra Taft Benson fest, ein Großteil der Weltbevölkerung lehnt heute den Erlöser als Gott ab. Sie stellen seine wundersame Geburt, sein vollkommenes Leben und seine herrliche Auferstehung in Frage. In unserer Zeit konzentrieren sich die Fragen nicht nur auf unseren Retter, sondern auch auf seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die er durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt hat. Diese Fragen konzentrieren sich oft auf die Geschichte, die Lehren oder die Gepflogenheiten der Kirche des Erretters. In der Anleitung verkündet mein Evangelium lesen wir, denken Sie daran, dass wir unsere Erkenntnis über den Vater im Himmel und seinen Plan des Glücklichseins neuzeitlichen Propheten verdanken, Joseph Smith und seinen Nachfolgern, die direkte Offenbarung von Gott erhalten. Deshalb muss jeder zuerst eine Antwort auf die Frage finden, ob Joseph Smith ein Prophet war. Und das kann er, indem er das Buch Mormon liest und darüber betet. Mein Zeugnis von der göttlichen Berufung des Propheten Joseph Smith wurde dadurch gestärkt, dass ich mich gebeterfüllt mit dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus, befasst habe. Ich bin der Einladung Moronis gefolgt, Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi zu fragen, ob das Buch Mormon wahr ist. Ich bezeuge, dass ich weiß, dass es wahr ist. Dieses Wissen wurde mir zuteil, wie es auch Ihnen zuteil werden kann, nämlich durch die Macht des Heiligen Geistes. In der Einleitung zum Buch Mormon steht, wer dieses Zeugnis vom Buch Mormon von Gott durch den Heiligen Geist erlangt, wird durch dieselbe Macht auch erkennen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist, dass Joseph Smith in diesen letzten Tagen sein Offenbarer und Prophet ist und dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Reich des Herrn ist, welches wieder auf der Erde errichtet wurde in Vorbereitung auf das zweite Kommen des Messias. Als junger Missionar, der nach Chile berufen wurde, lernte ich auf machtvolle Art und Weise etwas über die bekehrende Macht des Buches Mormon. Ein Mann, ich werde ihn Herrn Gonzales nennen, diente in seiner Kirche viele Jahre lang in einer angesehenen Position. Er hatte eine umfangreiche religiöse Ausbildung und auch einen Abschluss in Theologie. Er war ziemlich stolz auf sein Fachwissen über die Bibel. Es war für uns offensichtlich, dass er ein religiöser Gelehrter war. Ihm waren die Missionare der Heiligen der letzten Tage, die ihre Arbeit in seiner Heimatstadt Lima in Peru nachkommen, gut bekannt. Er wollte sich immer schon mit ihnen treffen, damit er sie hinsichtlich der Bibel belehren könnte. Eines Tages, es kam ihm fast wie ein Geschenk des Himmels vor, hielten ihn zwei Missionare auf der Straße an und fragten ihn, ob sie ihn zu Hause besuchen und mit ihm über die Heiligen Schriften sprechen dürften. Für ihn war ein Traum wahr geworden. Seine Gebete waren erhört worden. Endlich konnte er die fehlgeleiteten Jungen wieder auf Kurs bringen. Er antwortete ihnen, dass er sich sehr darüber freuen würde, mit ihnen über die Heiligen Schriften zu diskutieren. Er konnte den Termin kaum abwarten. Er war bereit, ihre Glaubensansichten mit Hilfe der Bibel zu widerlegen. Er war sich sicher, dass er ihnen ihren Irrtum mit Hilfe der Bibel klar und deutlich aufzeigen konnte. Der festgelegte Abend kam und die Missionare klopften an seine Tür. Er war ganz aufgeregt. Endlich war sein Moment gekommen. Er öffnete die Tür und bat die Missionare herein. Einer der Missionare überreichte ihm ein blaues Buch und bezeugte aufrichtig, dass er wusste, dass dieses Buch das Wort Gottes enthielt. Der zweite Missionar gab ebenfalls machtvoll Zeugnis für das Buch und bezeugte, dass es von einem neuzeitlichen Propheten Gottes namens Joseph Smith übersetzt worden war und Christus verkündete. Daraufhin verabschiedeten sich die Missionare höflich und gingen wieder. Herr Gonzales war zutiefst enttäuscht. Doch er öffnete das Buch und blätterte es durch. Er las die erste Seite. Er las immer weiter und hörte erst am späten Nachmittag des darauffolgenden Tages auf. Er las das ganze Buch und wusste, dass es wahr war. Er wusste, was er zu tun hatte. Er rief die Missionare an, erhielt die Lektion und gab sein bisheriges Leben auf, um ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu werden. Dieser gute Mann war mein Lehrer in der Missionarschule in Provo. Die Bekehrungsgeschichte von Bruder Gonzales und die Macht des Buches Mormon haben mich sehr beeindruckt. Als ich in Chile ankam, forderte mein Missionspräsident Royden J. Glade, uns auf jede Woche das Zeugnis des Propheten Joseph Smith zu lesen, das in der Lebensgeschichte von Joseph Smith steht. Er erklärte, dass ein Zeugnis von der ersten Vision einen direkten Einfluss auf unser eigenes Zeugnis vom Evangelium und vom Buch Mormon habe. Ich nahm diese Aufforderung sehr ernst. Ich habe die Berichte über die erste Vision gelesen. Ich habe das Buch Mormon gelesen. Ich bin Moronis Aufforderung nachgekommen und habe Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi gefragt, ob das Buch Mormon wahr ist. Ich bezeuge heute, dass ich weiß, dass das Buch Mormon, wie der Prophet Joseph Smith gesagt hat, das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion ist. Und wenn man sich an dessen Weisungen hält, wird man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Der Prophet Joseph Smith hat ebenfalls erklärt, man nehme uns das Buch Mormon und die Offenbarung und wo ist unsere Religion? Wir haben keine mehr. Wenn wir besser verstehen, wer wir sind und welche Aufgaben das Buch Mormon hat, wird unsere Bekehrung vertieft und gefestigt. Wir werden in unserer Verpflichtung bestärkt, die Bündnisse einzuhalten, die wir mit Gott geschlossen haben. Eine der wichtigsten Aufgaben des Buch Mormon ist die Sammlung des zerstreuten Israels. Durch diese Sammlung haben alle Kinder Gottes die Möglichkeit, den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu betreten, indem sie die Bündnisse halten, in die Gegenwart des Vaters zurückzukehren. Wenn wir Umkehr predigen und Umkehr taufen, bekehrte Taufen sammeln wir das zerstreute Israel. Im Buch Mormon wird 108 Mal auf das Haus Israel verwiesen. Zu Beginn des Buches Mormon schreibt Nephi, denn meine Absicht ist einzig und allein, die Menschen zu bewegen, dass sie zum Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs kommen und errettet werden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist Jesus Christus, der Gott des Alten Testaments. Wir werden errettet, wenn wir zu Christus kommen, indem wir nach seinem Evangelium leben. Später schrieb Nephi, ja, und mein Vater sprach viel über die anderen und auch über das Haus Israel, dass es mit einem Ölbaum vergleichbar sei, dessen Zweige abgebrochen über das ganze Antlitz der Erde zerstreut werden würden. Und nachdem das Haus Israel zerstreut sei, werde es wieder gesammelt werden. Oder kurz gesagt, nachdem die anderen die Fülle des Evangeliums empfangen hätten, würden die natürlichen Zweige des Ölbaums oder die Überreste des Hauses Israel eingefropft werden oder Kenntnis vom wahren Messias, ihrem Herrn und ihrem Erlöser, erlangen. Ebenso erinnert uns der Prophet Moroni am Ende des Buches Mormon an unsere Bündnisse, damit du nicht mehr beschämt werdest, damit die Bündnisse des ewigen Vaters, die er für dich gemacht hat, o Haus Israel, sich erfüllen. Was sind die Bündnisse des ewigen Vaters, auf die sich Moroni bezieht? Im Buch Abraham lesen wir, mein Name ist Jehova und ich weiß das Ende von Anfang an. Darum wird meine Hand über dir sein. Und ich werde aus dir eine große Nation machen. Und ich werde dich über die Maßen segnen und deinen Namen und alle Nationen groß machen. Und du wirst deinen Nachkommen nach dir ein Segen sein, dass sie in ihren Händen diesen geistlichen Dienst und dieses Priestertum zu allen Nationen tragen. Präsident Russell M. Nelson hat vor kurzem bei einer weltweiten Übertragung gesagt, dies sind wirklich die letzten Tage und der Herr beschleunigt sein Werk, um Israel zu sammeln. Diese Sammlung ist das Wichtigste, was heute auf der Erde stattfindet. Nichts lässt sich mit ihrem Ausmaß vergleichen. Nichts lässt sich mit ihrer Wichtigkeit vergleichen. Nichts lässt sich mit ihrer Erhabenheit vergleichen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, wenn Sie es wollen, können Sie ein wichtiger Teil davon sein. Sie können ein großer Teil von etwas Großem sein, etwas Gewaltigem, etwas Erhabenem. Wenn wir von der Sammlung sprechen, bringen wir schlichtweg diese grundlegende Wahrheit zum Ausdruck. Jedes einzelne Kind unseres Vaters im Himmel auf beiden Seiten des Schleiers verdient es, die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu hören. Es entscheidet dann selbst, ob es mehr erfahren möchte. Genau das tun wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir versuchen, der Welt das Evangelium Jesu Christi nahezubringen und ihr die Chance zu geben, sich dann zu bekehren. Wir sind die Sammler der letzten Tage. Unsere Mission ist eindeutig. Brüder und Schwestern, seien wir als diejenigen bekannt, die sich Moronis Verheißung zu Herzen genommen haben, die gebetet und die Antwort erhalten haben, dass das Buch Mormon wahr ist. Und die dieses Wissen nicht nur durch Worte, sondern vor allem auch durch Taten an andere weitergeben. Das Buch Mormon enthält die Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Es führt uns zu den Bündnissen des Vaters, durch die wir, wenn wir sie halten, gewiss seine größte Gabe empfangen, nämlich ewiges Leben. Das Buch Mormon ist der Schlussstein zur Bekehrung aller Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Ich zitiere noch einmal Präsident Nelson. Wenn Sie weiterhin jeden Tag im Buch Mormon lesen, werden Sie die Lehre von der Sammlung und Wahrheiten über Jesus Christus, sein Sühnopfer und die Fülle seines Evangeliums erkennen, die in der Bibel nicht zu finden sind. Das Buch Mormon ist für die Sammlung Israels von zentraler Bedeutung. Tatsächlich würde die verheißene Sammlung Israels ohne das Buch Mormon gar nicht stattfinden. Lassen Sie mich mit den Worten des Erretters schließen. Er sagte zu den Nephiten über die verheißenen Segnungen, ihr seid die Kinder der Propheten und ihr seid vom Haus Israel. Ihr seid von dem Bund, den der Vater mit euren Vätern gemacht hat, als er zu Abraham sprach. Und in deinen Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Ich bezeuge, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Nachkommen Abrahams, das Haus Israel. Wir sammeln Israel zum letzten Mal und tun dies mit dem Buch Mormon. Einem Buch, das zusammen mit dem Geist des Herrn das machtvollste Werkzeug zur Bekehrung ist. Wir werden von dem Propheten Gottes geführt, Präsident Russell M. Nelson, der die Sammlung Israels in unserer Zeit leitet. Das Buch Mormon ist wahr. Es hat mein Leben verändert. Wie Moroni und viele Propheten in allen Zeitaltern verheiße auch ich, dass es ihr Leben verändern kann. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Am 22. März 2016 detonierten kurz vor 8 Uhr morgens bei einem terroristischen Anschlag zwei Bomben im Flughafen von Brüssel. Ada Richard Norby, Ella Mason Wells und Ella Joseph Ampey brachten gerade Sister Fanny Klein zum Flughafen. Sie wollte nach Cleveland in Ohio fliegen und dort ihre Mission erfüllen. 32 Menschen verloren ihr Leben, alle vier Missionare wurden verletzt. Die schwersten Verletzungen trug der 66-jährige Elder Richard Norby davon, der zusammen mit seiner Frau, Sister Pam Norby, eine Mission erfüllte. Elder Norby erinnerte sich an diesen Moment. Ich wusste sofort, was passiert war. Ich versuchte, mich in Sicherheit zu bringen, doch fiel unmittelbar zu Boden. Ich konnte sehen, dass mein linkes Bein schwer verwundet worden war. Ich bemerkte schwarzen, fast spinnwebartigen Ruß, der von meinen beiden Händen herabhing. Vorsichtig zog ich daran und merkte, dass das kein Ruß war, sondern meine verbrannte Haut. Mein weißes Hemd färbte sich aufgrund einer Rückenverletzung rot. Als mir bewusst wurde, was da gerade passiert war, kam mir ein unglaublich starker Gedanke. Der Erretter wusste, wo ich war, was gerade passiert war und was ich in diesem Moment erlebte. Schwere Zeiten lagen vor Richard Norby und seiner Frau Pam. Er wurde ins künstliche Koma versetzt. Es folgten Operationen, Infektionen und große Unsicherheit. Richard Norby war am Leben, aber es würde nie wieder so sein wie früher. 2,5 Jahre später heilen seine Wunden noch immer. Eine Orthese ersetzt den fehlenden Teil seines Beines. Jeder Schritt ist anders als vor diesem Moment am Brüsseler Flughafen. Warum musste dies Richard und Pam Norby widerfahren? Sie waren ihren Bündnissen treu gewesen, hatten schon eine Mission in der Elfenbeinküste erfüllt und eine wunderbare Familie großgezogen. Man könnte verständlicherweise ausrufen, das ist nicht gerecht. Das ist einfach nicht richtig. Sie haben ihr Leben dem Evangelium Jesu Christi gewidmet. Wie konnte da so etwas geschehen? Sie werden zwar immer etwas anderes aussehen, aber Tragödien, unerwartete Prüfungen und Herausforderungen sowohl körperlicher als auch geistiger Art ereilen einen jeden von uns, denn so ist das Erdenleben. Als ich vorhin über die Sprecher in nur dieser einen Konferenzversammlung nachgedacht habe, fiel mir auf, dass zwei von ihnen erlebt haben, dass eines ihrer Kinder unerwartet in ihr himmlisches Zuhause zurückgekehrt ist. Drei Sprecher haben schon Enkelkinder verloren. Niemand wurde Krankheit und Kummer erspart. Und wie schon gesagt wurde, ist erst diese Woche ein Engel auf Erden, den wir alle so lieb hatten, Schwester Barbara Ballard, sanft durch den Schleier gegangen. Wir werden das Zeugnis, das Präsident Ballard heute Morgen Vormittag gegeben hat, nie vergessen. Wir sind auf der Suche nach Glück. Wir sehnen uns nach Frieden. Wir hoffen auf Liebe. Und der Herr überhäuft uns mit einer überwältigenden Menge an Segnungen. Doch inmitten von Freude und Glück ist eines gewiss. Es wird Momente, Stunden, Tage, manchmal gar Jahre geben, in denen Sie unter seelischen Wunden leiden werden. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass wir das Bittere und das Süße schmecken werden und dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Jesus sagte, dass der himmlische Vater seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Seelische Wunden sind nicht auf arm oder reich, einen Kulturkreis, eine Nation oder eine Generation beschränkt. Sie ereilen jeden und gehören zu den Lektionen, die wir in diesem Erdenleben lernen. Meine Botschaft heute richtet sich vor allem an jene, die die Gebote Gottes halten, die ihren Versprechen Gott gegenüber treu sind und wie die Norbys und andere Männer, Frauen und Kinder unter unserem heutigen Publikum in aller Welt mit Prüfungen und Herausforderungen konfrontiert werden, die unerwartet und schmerzhaft sind. Unsere Wunden stammen vielleicht von einer Naturkatastrophe oder einem tragischen Unfall. Oder sie werden uns von einem untreuen Ehepartner zugefügt, der das Leben des rechtschaffenen Ehepartners und der Kinder auf den Kopf stellt. Vielleicht entstehen sie durch die Dunkelheit und Schwermut einer Depression, durch eine unvorhergesehene Krankheit, dadurch, dass ein geliebter Mensch leidet oder früh stirbt, die Traurigkeit über ein Familienmitglied, das den Pfad des Glaubens verlassen hat, die Einsamkeit, wenn es sich nicht ergeben hat, dass man einen Partner für die Ewigkeit findet, oder durch 100 andere herzzerreißende, schmerzhafte Arten von Kummer, der in der Seele tief versteckt ist. Wir verstehen alle, dass Schwierigkeiten Teil des Lebens sind. Doch wenn sie uns persönlich betreffen, können sie uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Wir sollen uns nicht unnötig Sorgen machen, aber wir müssen uns darauf einstellen. Der Apostel Petrus hat gesagt, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Zusammen mit den hellen Farben des Glücks und der Freude sind auch die dunkleren Fäden der Prüfung und des Unglücks tief in den Stoff eingewoben, aus dem der Plan unseres Vaters besteht. Diese Kämpfe, obwohl sie schwer sind, werden oft unsere größten Lehrmeister. Wenn wir die wunderbare Geschichte von Helamans 2060 jungen Kriegern erzählen, wird immer diese Schriftstelle zitiert. Doch gab es gemäß der Güte Gottes und zu unserer großen Verwunderung und auch Freude unseres ganzen Heeres nicht eine einzige Seele unter ihnen, die zugrunde ging. Doch der Vers geht noch weiter. Ja, es war aber auch nicht eine Seele unter ihnen, die nicht viele Wunden empfangen hatte. Jeder dieser 2060 Krieger hatte viele Wunden empfangen. Und auch jeder von uns wird im Lebenskampf Wunden davontragen, seien sie körperlicher oder geistiger Art oder beides. Geben Sie niemals auf. Wie tief unsere seelischen Wunden auch sein mögen, was immer die Ursache ist, wo oder wann auch immer wir sie empfangen und ob sie nur von kurzer Dauer oder lang anhaltend sind. Sie sind nicht dazu bestimmt, geistig daran zugrunde zu gehen. Sie sind dazu bestimmt, geistig zu überleben und in ihrem Glauben und ihrem Vertrauen zu Gott zu erblühen. Gott erschuf unseren Geist nicht, damit dieser unabhängig von ihm sei. Unser Herr und Erlöser Jesus Christus erlöst uns durch das unermessliche Geschenk seines Sühnopfers nicht nur vom Tod und ermöglicht uns durch Umkehr Vergebung für unsere Sünden zu erlangen, sondern ist auch bereit, uns von den Sorgen und Schmerzen unserer verwundeten Seele zu retten. Der Erretter ist unser barmherziger Samariter, der gesandt wurde, die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind. Er wendet sich uns zu, wenn andere einfach weitergehen. Voller Mitgefühl versorgt er unsere Wunden mit seinem heilenden Balsam und verbindet sie. Er trägt uns. Er kümmert sich um uns. Er bittet uns, zu ihm zu kommen, und ich werde euch heilen. Und Jesus wird Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden, damit er die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehme. Und er wird unsere Schwächen auf sich nehmen, auf dass er von Barmherzigkeit erfüllt sei. Komm, wenn du trostlos bist, was immer dich bedrückt, tritt an den Gnadenstuhl, knie nieder inniglich. Bring dein verwundetes Herz, schütte deine Kummer aus. Die Erde kennt keinen Schmerz, den der Himmel nicht heilen kann. In einer seiner bittersten Stunden erfuhr Joseph Smith vom Herrn, wisse, dass dies alles die Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Wie können uns schmerzhafte Wunden zum Guten dienen? Wenn wir geduldig und standhaft im Schmelztiegel irdischer Prüfungen vorwärts gehen, bringen die heilenden Mächte des Erretters Licht, Verständnis, Frieden und Hoffnung. Beten Sie von ganzem Herzen. Stärken Sie Ihren Glauben an Jesus Christus, daran, dass es ihn wirklich gibt, an seine Gnade. Halten Sie an seinen Worten fest. Meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird dir in der Schwachheit vollendet. Denken Sie daran, Umkehr ist eine starke geistige Medizin. Halten Sie die Gebote und seien Sie des Trösters würdig und denken Sie an die Verheißung des Heilands. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Der Frieden des Tempels ist beruhigender Balsam für die verwundete Seele. Kehren Sie so häufig wie möglich mit Ihrem verwundeten Herzen und mit Namen aus Ihrer Familie zurück ins Haus des Herrn. Der Tempel rückt unser kurzes Erdenleben in die große Perspektive der Ewigkeit. Blicken Sie zurück und denken Sie daran, dass Sie Ihre Würdigkeit bereits im vorirdischen Dasein unter Beweis gestellt haben. Sie sind ein tapferes Kind Gottes und mit seiner Hilfe können Sie in den Kämpfen dieser gefallenen Welt triumphieren. Sie haben es schon einmal getan und Sie können es wieder schaffen. Schauen Sie nach vorn. Ihre Schwierigkeiten und Sorgen sind sehr real, werden aber nicht für immer andauern. Ihre dunkle Nacht geht vorüber, weil der Sohn mit Heilung in seinen Flügeln auferstanden ist. Familie Norby hat mir erzählt, die Enttäuschung kommt gelegentlich auf einen Besuch vorbei, aber wir gestatten ihr nicht zu bleiben. Der Apostel Paulus schrieb, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Sie sind vielleicht erschöpft, aber geben Sie niemals auf. Selbst mit Ihren schmerzenden Wunden werden Sie instinktiv auf andere zugehen und dabei auf die Verheißung des Erretters bauen. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Die Verwundeten, die die Wunden anderer versorgen, sind Gottes Engel auf Erden. Wir werden gleich von unserem geliebten Propheten hören, President Russell M. Nelson, einem Mann mit unerschütterlichem Glauben an Jesus Christus, einem Mann voller Hoffnung und Frieden, der von Gott geliebt wird, dem jedoch nicht die Wunden in der Seele erspart geblieben sind. Bei seiner Tochter Emily wurde 1995 Krebs festgestellt, als sie gerade ein Kind erwartete. Tage voller Hoffnung und Glück folgten, als sie ein gesundes Baby zur Welt brachte. Doch der Krebs kam zurück und Emily schied gerade einmal 2 Wochen nach ihrem 37. Geburtstag aus diesem Leben und ließ ihren gelebten Ehemann und 5 kleine Kinder zurück. Bei der Generalkonferenz, kurz nach ihrem Tod, vertraute uns Elder Nelson an. Ich habe bittere Tränen vergossen und mir gewünscht, ich hätte für unsere Tochter mehr tun können. Wenn ich die Macht der Auferstehung hätte, wäre ich versucht gewesen, sie zurückzubringen. Doch diese Schlüsselgewalt hat Jesus Christus inne und er macht davon Gebrauch, für Emily und für alle Menschen, nämlich zur von ihm bestimmten Zeit. Letzten Monat besuchte Präsident Nelson Mitglieder der Kirche in Puerto Rico und erinnerte an den zerstörerischen Hurricane letzten Jahr. Er sprach voller Liebe und Mitgefühl. Dies ist ein Teil des Lebens. Deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um einen Körper zu erhalten und uns zu bewähren und geprüft zu werden. Einige dieser Prüfungen sind körperlicher Art, andere geistiger. Ihre Prüfungen hier waren sowohl körperlicher als auch geistiger Art. Sie haben nicht aufgegeben. Wir sind sehr stolz auf Sie. Sie als treue Mitglieder haben so viel verloren, doch durch all dieses Ungemach haben Sie Ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus gestärkt. Wenn wir die Gebote Gottes halten, können wir Frieden selbst inmitten der schwierigsten Umstände finden. Meine Brüder und Schwestern, ich verheiße Ihnen, wenn Sie Ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus stärken, wird Ihnen dies zusätzliche Stärke und größere Hoffnung schenken. Ihnen, den Rechtschaffenen, sage ich, dass der Heiler unserer Seele zu seiner Zeit und auf seine Weise alle Ihre Wunden heilen wird. Keine Ungerechtigkeit, keine Verfolgung, keine Prüfung, keine Traurigkeit, kein Kummer, kein Leiden, keine Wunde. wie groß, wie tief, wie schmerzhaft sie auch sei, ist von seinem Trost, seinem Frieden und seiner immerwährenden Hoffnung ausgeschlossen. Mit offenen Armen und seinen verwundeten Händen wird er uns in seiner Gegenwart willkommen heißen. An jenem Tag, so schreibt der Apostel Johannes, werden die Rechtschaffenen, die aus der großen Bedrängnis kommen, in weißen Gewändern vor dem Thron Gottes stehen. Das Lamm in der Mitte wird uns weiden, und Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Dieser Tag wird kommen. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die bisher zu uns gesprochen haben, und danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied His Voice as the Sound. Nach dem Lied freuen wir uns, von unserem lieben Propheten Präsident Russell M. Nelson zu hören. Nach Präsident Nelsons Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied It is well with my soul. Das Schlussgebet spricht dann Elder Donald L. Hallstrom von den 70ern.
Thank you.
Vielen Dank an den Chor. Meine lieben Brüder und Schwestern, an diesem wunderschönen Sabbat freuen wir uns gemeinsam über die vielen Segnungen, die wir vom Herrn erhalten. Wir sind für Ihr Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi dankbar, für die Opfer, die Sie gebracht haben, um auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu bleiben oder auf diesen zurückzukehren, und für Ihren hingebungsvollen Dienst in der Kirche des Herrn. Heute fühle ich mich gedrängt, über eine sehr wichtige Angelegenheit zu sprechen. Vor einigen Wochen habe ich eine offizielle Stellungnahme im Hinblick auf eine Kurskorrektur zum Namen der Kirche abgegeben. Das habe ich gemacht, weil der Herr mir bewusst gemacht hat, wie wichtig der Name ist, den er für seine Kirche, nämlich die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, festgelegt hat. Wie nicht anders zu erwarten, gab es auf diese Stellungnahme und den aktualisierten Style Guide gemischte Reaktionen. Viele Mitglieder haben in von Ihnen geführten Blogs oder Seiten in sozialen Medien sofort den Namen der Kirche korrigiert. Andere haben sich gefragt, warum es bei allem, was in der Welt gerade vor sich geht, notwendig war, etwas so Belangloses hervorzuheben. Und manche meinten, eine Kurskorrektur sei nicht machbar, warum also den Versuch unternehmen? Lassen Sie mich erklären, warum uns so viel an dieser Angelegenheit liegt. Zunächst einmal möchte ich anführen, worum es bei unseren Bestrebungen nicht geht. Es geht nicht um eine Namensänderung. Es geht nicht um ein neues Image. Es geht nicht um eine rein oberflächliche Änderung. All dies geschieht nicht aus Lust und Laune. Und es ist nichts Belangloses. Vielmehr ist dies eine Korrektur. Es ist das Gebot des Herrn. Joseph Smith gab der Kirche, die durch ihn wiederhergestellt wurde, keinen Namen, und auch Mormon tat das nicht. Der Erretter selbst sagte, denn so soll meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Noch viel früher, im Jahr 34 nach Christus, als unser auferstandener Herr Mitgliedern seiner Kirche im alten Amerika erschien, gab er ihnen ähnliche Anweisungen. Er sagte damals, ihr sollt die Kirche nach meinem Namen nennen. Und wie soll es meine Kirche sein, wenn sie nicht nach meinem Namen genannt wird? Denn wenn eine Kirche nach dem Namen des Mose genannt wird, dann ist sie die Kirche des Mose. Oder wenn sie nach dem Namen eines Menschen genannt wird, dann ist sie die Kirche eines Menschen. Wenn sie aber nach meinem Namen genannt wird, dann ist sie meine Kirche. Somit ist der Name der Kirche nicht verhandelbar. Wenn der Erretter deutlich sagt, wie der Name seiner Kirche lauten soll, und seine Aussage mit »So soll meine Kirche genannt werden« beginnt, meint er es ernst. Und wenn wir zulassen, dass Spitznamen verwendet werden und derlei Namen selbst übernehmen oder gar befürworten, nimmt er Anstoß. Was geht mit einem Namen oder in diesem Fall einem Spitznamen einher? Bei Spitznamen der Kirche wie die Mormonenkirche oder Kirche der Heiligen der letzten Tage ist die offensichtlichste Auslassung wohl die, dass der Name des Erretters fehlt. Wenn wir den Namen des Herrn aus der Kirche des Herrn herausnehmen, ist das ein großer Sieg für den Satan. Wenn wir den Namen des Erretters streichen, verwerfen wir damit gewissermaßen alles, was Jesus Christus für uns getan hat, selbst sein Sühnopfer. Betrachten Sie dies einmal aus seiner Sicht. Im vorirdischen Dasein war er Jehova, der Gott des Alten Testaments. Auf Weisung seines Vaters schuf er diese Welt und weitere Welten. Er beschloss, sich dem Willen seines Vaters zu fügen und etwas für alle Kinder Gottes zu tun, was kein anderer tun konnte. Er ließ seine Herrlichkeit hinter sich, um als der einzig Gezeugte des Vaters im Fleische zur Erde zu kommen. Er wurde auf abscheuliche Weise geschmäht, verspottet, angespien und gegeißelt. Im Garten Gethsemane nahm unser Erretter jeden Schmerz, jede Sünde und alle Qualen und Leiden auf sich, die Sie und ich und alle anderen, die je gelebt haben oder leben werden, je durchgemacht haben. Unter dieser qualvollen Last blutete er aus jeder Pore. All dieses Leid wurde noch schmerzlicher, als er auf Golgotha auf grausame Weise gekreuzigt wurde. Durch diese qualvollen Erlebnisse und seine spätere Auferstehung, sein unbegrenztes Sühnopfer, gewährte er allen Unsterblichkeit und erlöste einen jeden von uns von den Auswirkungen der Sünde, sofern wir umkehren. Nach der Auferstehung des Erretters und dem Tod seiner Apostel stürzte die Welt in jahrhundertelange Finsternis. Dann, im Jahr 1820, erschienen Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus dem Propheten Joseph Smith, um die Wiederherstellung der Kirche des Herrn einzuleiten. Nach allem, was der Erretter ertragen hat, nach allem, was er für die Menschheit getan hat, erkenne ich und bereue zutiefst, dass wir es in der wiederhergestellten Kirche des Herrn unbewusst hingenommen haben, dass man uns mit anderen Namen bezeichnet. Bezeichnungen, bei denen der heilige Name Jesu Christi ausgelöscht ist. Jeden Sonntag erneuern wir, wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, unser heiliges Versprechen dem Vater im Himmel gegenüber, dass wir bereit sind, den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, auf uns zu nehmen. Wir versprechen, ihm zu folgen, umzukehren, seine Gebote zu halten und immer an ihn zu denken. Entfernen wir, wenn wir seinen Namen von seiner Kirche weglassen, unabsichtlich den Herrn als Mittelpunkt unseres Lebens? Den Namen des Herrn, des Erretters auf uns zu nehmen, umfasst, dass wir anderen durch unsere Taten und unsere Worte kundtun und ihnen bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Haben wir bislang solche Angst davor gehabt, jemanden, der uns als Mormonen bezeichnet, zu kränken, sodass wir nicht einmal den Erretter selbst verteidigt haben und für ihn eingetreten sind, auch wenn es um den Namen seiner Kirche geht? Wenn wir als Volk und als Einzelne Zugang zur Macht des Sühnopfers Jesu Christi haben wollen, um geläutert und geheilt, gestärkt und groß gemacht und letztendlich erhöht zu werden, müssen wir ohne Wenn und Aber anerkennen, dass er die Quelle dieser Macht ist. Wir können damit anfangen, dass wir seine Kirche so bezeichnen, wie er es festgelegt hat. Ein Großteil der Welt weiß derzeit nicht, dass hinter dem Begriff Mormonenkirche die Kirche des Herrn verborgen ist. Wir als Mitglieder der Kirche des Herrn wissen jedoch, wer ihr Oberhaupt ist, Jesus Christus selbst. Leider denken viele, die den Begriff Mormone hören, dass wir Mormon verehren. Das stimmt aber nicht. Wir ehren und achten diesen großen Propheten aus dem alten Amerika zwar, aber wir sind nicht Mormons Jünger. Wir sind die Jünger des Herrn. In der Anfangszeit der wiederhergestellten Kirche wurden Begriffe wie Mormonenkirche und Mormonen oft als Schimpfnamen, als Beleidigung verwendet. Damit wollte man verdecken, dass die Kirche Jesu Christi in diesen letzten Tagen durch die Hand Gottes wiederhergestellt wurde. Brüder und Schwestern, es gibt viele weltliche Argumente, die gegen die Wiederherstellung des richtigen Namens der Kirche sprechen. Da wir in einer digitalen Welt leben und es Suchmaschinenoptimierung gibt, dank der wir alle fast wie im Handumdrehen benötigte Informationen finden, auch Informationen über die Kirche des Herrn, halten Kritiker eine Korrektur zu diesem Zeitpunkt für unklug. Andere sind der Ansicht, da so viele uns als Mormonen und als Mormonenkirche kennen, sollten wir das Beste daraus machen. Wenn es bei dieser Debatte um die Bezeichnung einer von Menschen gegründeten Organisation ginge, könnten derlei Argumente sich durchsetzen. In dieser wichtigen Angelegenheit blicken wir jedoch zu dem Herrn auf, dessen Kirche dies ist, und erkennen an, dass die Wege des Herrn nicht die Wege des Menschen sind und es auch nie sein werden. Wenn wir Geduld üben und unseren Teil gut erfüllen, wird der Herr uns bei dieser wichtigen Aufgabe führen. Schließlich wissen wir, dass der Herr denen hilft, die sich bemühen, seinen Willen zu tun, so wie ja auch Nephi beim Erfüllen der Aufgabe half, ein Schiff zu bauen und das Meer zu überqueren. Wir möchten bei unseren Bestrebungen, diese Fehler zu berichtigen, höflich und geduldig sein. Verantwortungsbewusste Medienunternehmen werden verständnisvoll auf unsere Bitte reagieren. Bei einer früheren Generalkonferenz erzählte Elder Benjamin de Hoyos einmal von solch einem Erlebnis. Er sagte: Als ich vor einigen Jahren im Büro der Kirche für Öffentlichkeitsarbeit in Mexiko tätig war, wurden ein Mitarbeiter und ich gebeten, an einer Talkshow im Radio teilzunehmen. Einer der Moderatoren fragte uns: Warum hat die Kirche einen so langen Namen? Mein Mitarbeiter und ich lächelten angesichts dieser großartigen Frage und erklärten, dass der Name der Kirche nicht von Menschen ausgewählt worden war. Der Erretter hat ihn kundgetan. Der Moderator erwiderte sogleich mit großem Respekt: Dann werden wir künftig sehr gern den vollen Namen nennen. In diesem Bericht zeigt sich ein Muster. Stück für Stück wird ein jeder von uns sein Bestes geben müssen, um Fehler zu berichtigen, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben. Vielleicht folgt der Rest der Welt unserem Beispiel, uns mit dem richtigen Namen zu bezeichnen, vielleicht auch nicht. Doch es braucht uns überhaupt nicht wundern oder frustrieren, wenn ein Großteil der Welt die Kirche und ihre Mitglieder mit dem falschen Namen bezeichnet, wenn wir das auch machen. Unser überarbeiteter Style Guide ist da eine gute Hilfe. Darin heißt es: Bei der ersten Erwähnung soll der volle Name der Kirche genannt werden. Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Wenn Sie danach einen kürzeren Begriff nutzen möchten, wählen Sie bitte die Kirche oder die Kirche Jesu Christi. Auch die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi ist korrekt und wird empfohlen. Sollte jemand Sie fragen: Sind Sie Mormone? Könnten Sie antworten: Sie möchten mich damit sicher fragen, ob ich Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bin. Ja, das bin ich. Wenn jemand fragt: Sind Sie ein Heiliger der letzten Tage? Dann könnten Sie erwidern: Ja, das bin ich. Ich glaube an Jesus Christus und bin Mitglied seiner wiederhergestellten Kirche. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich verheiße Ihnen, wenn wir unser Bestes geben, um den richtigen Namen der Kirche des Herrn wiederherzustellen, wird er, dessen Kirche dies ist, seine Macht und seine Segnungen auf das Haupt der Heiligen der letzten Tage ausgießen, und zwar so wie nie zuvor. Wir werden die Erkenntnis und Macht Gottes haben, um jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi bringen zu können und die Welt auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Was geht also mit einem Namen einher? Wenn es um den Namen der Kirche des Herrn geht, lautet die Antwort: alles. Jesus Christus hat uns angewiesen, die Kirche nach seinem Namen zu nennen, weil es seine Kirche ist und er sie mit seiner Macht erfüllt hat. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Er führt seine Kirche in der heutigen Zeit. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, wir haben uns hier an diesem Sabbatvormittag versammelt als Mitglieder und Freunde der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar. Wir danken Gott für einen Propheten, der uns führt in diesen letzten Tagen. Wir sind dankbar für diese Zeit der vielen Offenbarungen und verstehen, dass mit großen Segnern große Verantwortung kommt. Und wir beten in der Familie und als Einzelne, damit wir verstehen, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen. Damit wir verstehen, dass die Grundsätze und Lehren, die hier an diesen Konferenzwochen gelehrt werden, von dir und deinem Sohn, damit wir die verstehen. Lass jeden von uns dir folgen und gesegnet werden und zu dir und deinem Sohn kommen und ewiges Leben erhalten. Wir danken dir für die apostolische Vollmacht und in dieser Kirche, dafür, dass wir das Priestertum deines Sohnes und von dir haben. Wir werden jetzt über die Dinge, die wir hier gehört haben, nachdenken. Wir lieben dich. Wir lieben deinen Sohn und wir beten in seinem Namen, im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.